heute am Anfang Schweizerdeutsch geredet, kann ich weiter Schweizerdeutsch reden? Ist das okay? Also eben einfach mein Dialekt, wenn es okay ist. Weißt du, was ich nie wird posten auf Facebook, auf Instagram, in meinem Account, ist die Enttäuschung von meinen Kindern, wenn unser Freitagnachmittag Badminton ausfallen würde. Ich würde das nie posten. Ich würde das niemandem teilen oder bekannt geben. Und ich würde nie öffentlich darüber reden, in welcher Situation ich mich schwach fühle, unzulänglich, Zweifel habe, Unsicherheit habe, wo ich einfach merke, ich bin dem nicht gewachsen. Nie würde ich das teilen. Und ich gebe sicher nicht gern Preis darüber, weil ich glaube, ich habe Souvenir aus meiner Kindheit, aus meinem Leben mitschleppen. Warum verhalte ich mich so? Weil mein Herz kaputt und beschädigt ist. Und auf diese Art und Weise tue ich mich einfach schützen. Das ist meine Welt. In dieser Welt lebe ich. Das ist mein Leben. Das bin ich. Was Zweifel? Zweifel ist Unsicherheit und so eine Unentschiedenheit. Zweifel ist es hin und her gerissen. Zweifel stört mein Gleichgewicht. Oder man könnte auch sagen, der Zweifel ist ein unerwünschter Gast im seelischen Haushalt, sagt der Zürcher Psychoanalytiker Mario Gmür. Ist Zweifel per se schlecht? Ich bin der Meinung, nein. Denn der Zweifel macht mich ja darauf aufmerksam, dass mein Innere nicht mehr länger im Gleichgewicht ist. Und die Frage für mich lautet somit, wie geht es nach dem Zweifel weiter? Wo gehe ich mit meinem Zweifel hin? Oder inwiefern beeinflusst er mich? Inwiefern beeinflusst mich die Unsicherheit, die sich daraus ergibt? Worauf richte ich meinen Blick? Ich möchte mit euch heute Morgen so zwei, drei Puzzleteile teilen, die mich momentan beschäftigen tun. Vielleicht mag es für den einen oder anderen nicht ganz komplett sein. Vielleicht sind es für den einen oder anderen einfach nur so ein paar Fragmente. Okay, ist okay. Ich beanspruche nicht, dass es heute Morgen vielleicht abgerundet sein darf. Es ist für mich ganz okay, wenn ich etwas anstoße in meinem Leben und in deinem Leben. Und wenn dir vielleicht ein Fenster geöffnet wird, wo du vielleicht eine neue Perspektive bekommst. Ist ganz okay. Und es ist auch okay, wenn du mehr Fragen hast, wenn du rausgehst, als du reingekommen bist. Kurz vor dem Lockdown bin ich in Macklingen gewesen, im Bundesamt für Sport, habe eine Weiterbildung dort gemacht, wo wir für das Basketball Leiter ausgebildet haben. Und das Leitungsteam haben wir am Morgen immer zusammeneinander gemacht. Ihr denkt, vielleicht, wie geht das, aber das geht, ja. Und da hat es ein Zitat gegeben am Morgen, wo mich recht so geflasht hat, so zum Nachdenken gebracht hat. Heute wirst du versuchen, zur Ruhe zu kommen, indem du dich bemühst, dein Leben zu verstehen. Oder du ruhst in dem, der alles versteht, auch dein Leben. Von Paul David Tripp. Was für ein Unterschied. Entweder bin ich bemüht, dass die Sachen in meinem Leben Sinn ergeben und auf die Art und Weise probiere ich zur Ruhe zu kommen. Oder ich ruhe in dem, wo alles versteht. Verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht schlecht, nachzudenken. Nachzudenken ist nicht eine Sünde. Jedoch führt das in den wenigsten Fällen zu Frieden im Herzen. Frieden gibt es nur dank Vertrauen. Heute wirst du versuchen, zur Ruhe zu kommen, indem du dich bemühst, dein Leben zu verstehen. Oder du ruhst in dem, der alles versteht, auch dein Leben. Ich muss sagen, ich finde es ein echt starkes Zitat. Oder einfach der Gedanke. Und das hat mich beschäftigt die letzten Wochen vor dem Lockdown. Und ich habe gedacht, boah, in wem ruhe ich? Wer ist derjenige, der mich beeinflussen darf? Wer ist das? Auf was richte ich meinen Blick? Was darf mich als Fabian prägen? Wer darf mich prägen? Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. 4. Mose 14, 5 und 6. Was für ein Moment! Was für eine Szene! Und ich frage dich ganz bewusst, hast du schon die Szene vor dem inneren Auge? Hast du sie schon? Wenn nicht, ich lese den Text nochmal. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel, und Josua und Kaleb, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. Was für ein Moment! Wir befinden uns ziemlich am Anfang der Wüstenwanderung, wo genau das da geschildert wird, oder wo sich die Szene drin befindet. Die Spione sind zurück, sie erstattet Bericht und alle sind sich einig, genial. Das ist unglaublich. Das übertrifft total unsere Erwartungen, was wir dort haben. Doch die Menschen, das sind Riesen, die dort leben, die Städte sind so gut befestigt und aus dem Grund entscheidet das Volk, einen neuen Anführer zu wählen, um wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Ja, und als ich jetzt in der Vorbereitung den Text oder die Gedankengänge nochmal gelesen habe, ich denke, hey, was ist eigentlich los? So nah, es entspricht nicht ihren Vorstellungen, dann wählen sie halt einen neuen Führer oder wollen einen neuen Führer wählen, gehen wir doch wieder zurück nach Ägypten. Was ist passiert, wo sie vor dem Schilfmeer gestanden sind? Wie ist es möglich, dass der Mose, der Aaron, der Josua und der Kaleb so eine andere Sicht haben? Wie ist es ihnen möglich, in Angesicht von dieser grossen Herausforderung so proaktiv zu sein? Wie ist das möglich? Vermutlich, weil sie bereits schon folgendes Zitat kennt haben. Augenzwinkern. Was vor dir liegt, wird niemals größer sein als Gott, der hinter dir steht. Was vor dir liegt, wird niemals größer sein als Gott, der hinter dir steht. Ich meine, das Volk hat Wunder um Wunder erlebt. Und trotzdem scheitern sie immer wieder an ihren Ängsten, an ihren Zweifeln. An ihrem. Und sobald ihnen eine Herausforderung begegnet, vergessen sie all das Übernatürliche, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Und sie haben so krasse Sachen erlebt. Wir diskutieren heute Morgen nicht darüber, wie ich reagiert hätte. Nein, das machen wir jetzt bitte nicht. Wir diskutieren über sie. Wünschst du dir manchmal auch, dass Gott so richtig mächtig und kräftig eingreifen in dein Leben? So sichtbar dass du seine Stimme wirst hören, wie eine so eine Dolby Surround Anlage. Dass du ihn dürftest erleben. Erleben. In Arm nehmen. Ich schon. Ich schon. Ich wünschte mir das. Es wäre so schön. In meinem Leben passiert es jedoch äußerst selten in einem sehr bescheidenen Ausmaß. Warum wählt Gott den Weg? Warum wählt er den Weg? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe, dass die Tatsache, dass jemand Gott so richtig krass und einschneidend erlebt hat, rettet die Person nicht. Das sehe ich. Nur weil jemand so richtig krass und einschneidend Gott erlebt hat, rettet ihn das nicht. Was unterstützt mich also, und das ist so die Frage, die mich so beschäftigt, was unterstützt mich also da dabei, eine gute, heilsame und auf Gott ausgerichtete Perspektive einzunehmen? Was unterstützt mich? Eine gute, heilsame und auf Gott ausgerichtete Perspektive einzunehmen. Was unterstützt mich da dabei? Nein, mein Herr. 1. Samuel 1, 15 und 16. Nein, mein Herr. Ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz von dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. Denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Kennst du die Bibelpassage? Wie? Von der Hanna? Jackpot, Hachi. Es ist die Hanna, die vor der Stiftshütte ihr Herz vor Gott ausschüttet. Sie muss ihren Emotionen anscheinend vollen freien Lauf gelassen haben. Deli kommt zu ihr und sagt, du, kannst du bitte erst dann wiederkommen, wenn du deinen Rausch ausgeschlafen hast? Was mich unterstützt, eine heilsame und gute Perspektive einzunehmen, ist mein Gebet. Ist mein Gebetsleben. Und genau so soll es doch sein. Mein Herz vor Gott ausschütten. Hanna, ist doch nicht schade, und das fasziniert mich an dieser Frau, sie ist doch nicht schade, ohne Maske vor Gott zu treten und das, was ihrem Herzen drin ist, einfach mit Gott zu teilen. Sie ist doch nicht schade dafür. Und das sogar noch in der Öffentlichkeit zu machen, laut dem Text. Und darin ist sie für mich ein grosses Vorbild. Der aufrichtige und authentische Austausch, den wünsche ich mir mit Gott. Und wenn doch das Gebet oder eben das Bett, das Atmen von der Seele ist, wenn unsere Seele wirklich dank dem Gebet atmen soll, so wie Ellen White geschrieben hat, dann muss ich doch von ganzem Herzen im Gebetsleben oder im Gebet dienen sein. Wenn das Atmen von der Seele ist. Und dann muss ich doch mein Herz mitnehmen und kann es nicht einfach draussen parkieren, wenn ich ins Gebet hineingehe. Jesus selber sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus möchte uns in eine Abhängigkeit führen. Aber nicht in eine Abhängigkeit, so wie die Welt das versteht. Wie wir das kennen, wie wir es vielleicht zum Teil heute neu erleben tun. Sondern in eine Abhängigkeit, wo mich schlussendlich frei macht in seiner Gegenwart. Und wo mich zu dem lässt werden, wo er mich auch geschaffen hat. Das will Jesus. Wenn die Verbindung zwischen mir und meinem Vater besteht, dann bin ich auch fähig, in seinem Dienst zu stehen. Dann muss der Zweifel und die Unsicherheit den Platz räumen für den göttlichen Frieden, für das Wohlsein, für die Kraft, für die Leidenschaft, für das, was er gern möchte aus meinem Leben machen. Dann kehrt eine Ruhe ein, die unbeschreiblich ist. Ich bin fähig, in seinem Dienst zu stehen. Und ich möchte das jetzt auch so formulieren, du bist fähig, in seinem Dienst zu stehen, weil dein Blick auf ihn gerichtet ist. Weil du mit ihm verbunden bist. Und zwar nicht nur am 7. Tag der Woche. Ich habe das Gebetsleben vorher angesprochen, wo für mich ein ganz starker Faktor ist. Ich würde sogar sagen, das wichtige Puzzleteil in meiner Jüngerschaft, in meiner Nachfolge zu Jesus, hin mit Jesus. Ich habe ein Gebetsbuch, das ich vor 10 Jahren angefangen habe. Es hat Phasen gegeben, da bin ich Feuer und Flamme gewesen für das Büchli. Ich habe x Namen da reingeschrieben, wo ich jeden Morgen dafür bete. Und es hat Momente gegeben, da ist es eher so zu meinem Staubfänger geworden. Aber in den letzten Monaten bin ich einfach wieder so fasziniert von meinem Büchli, wo ich vor 10 Jahren, Entschuldigung, angefangen habe. Ich funktioniere so. Ich überspitze es ein bisschen. Denn, wenn ich wirklich das Anliegen da reingeschrieben habe, dann habe ich abgegeben. Dann lasse ich wirklich Gott wirken. Und vorher merke, bin ich so selber noch am Wursteln. So selber zu meinen, ich kann das ein oder andere noch heraufbeschwören und ich kann noch Sachen bewegen und Steine umeinander schieben. Und ich habe gemerkt, es tut so gut von Herzen, mein Anliegen, das, was mich gerade bewegt, einfach da rein zu platzieren. Zu wissen, in Gottes Hand kommt es gut. In Gottes Hand kommt es gut. Mein Gebetsbuch ist in 2 Teile aufgeteilt. Im ersten Teil, da habe ich Bibeltexte reingeschrieben, die mich faszinieren tun. Und wenn ich mal einen habe, dann schreibe ich einfach rein. Und ich schreibe Zitate rein, die mich echt so zum Nachdenken gebracht haben. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil sind all die Gebetsanliegen. Es gibt Sachen drin, für die habe ich 10 Jahre dafür gebetet. Und manchmal braucht es echt einen langen Atem. Bis sich etwas erfüllt hat. Aber das Geniale in den Momenten, ob es 10 Jahre geht, oder 1 Woche ist, wenn ich ihnen am Ende der Ziele der Fahne schreibe, Amen. Diese Momente lösen so eine Gänsehautstimmung in mir auf. Da merke ich, wie Gottes Gegenwart so einfach präsent ist und sichtbar. Wo ich einfach merke, wow, es tut so gut, meine Freude und meine Tränen mit meinem Schöpfer einfach zu teilen. Abzugeben. Es heisst nicht, dass wenn ich das da reinschreibe, mich einfach in einen Sessel da sitze und warte, jetzt sind wir mal gespannt, was er machen tut. Das heisst bei mir nicht. Ich glaube, dass Gott uns einen Handlungsrahmen gegeben hat, wo wir uns bewegen können und wo unser Einsatz gefordert ist. aber ich weiss, dass er derjenige ist, der mich bewegt und der mich führt. Das Büchli, ich will das nicht abgeben. Ich schätze das von Herzen, jeden Morgen einfach das Büchli in die Hand zu nehmen. Wenn am Abend, wenn ich meine Sachen für meine Andacht parat mache und das Gebetsbüchli auf mich warten tut. Um aufzuschlagen und mich überraschen zu lassen, was Gott heute machen will. Mein Gebetsleben hat einen ganz wichtigen Tag. Du denkst jetzt, der Sabbat. Nein, der Montagmorgen. Dann, wenn ich das Gefühl habe, die ganze Welt schläft noch. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, jeden Montagmorgen früh auf meinen Gebetsspaziergang zu gehen. Wo ich all das, was mich bewegt, die ganzen Termine, die ich vor mir habe, die Anliegen, die ich da habe, die teile ich einfach Gott, ich gebe sie einfach ab. Ich will, dass er Herr ist von meiner Arbeitswoche. Ich will, dass er derjenige ist, der mich führt. Ich will, dass er derjenige ist, der mich befähigt. Ich will, dass er derjenige ist, der mir die richtigen Worte gibt oder der mir einfach das Maul zuklebt, wenn ich schweigen muss. Weil er soll reden. Du mein Leben. Du mein Sein. Ich merke, wenn ich am Morgen, im Sommer ist es schön, wenn dann schon die Sonne kommt, im Winter ist es eine andere Atmosphäre. Aber es ist genial, unterwegs zu sein und einfach mit Gott unterwegs zu sein und einfach zu teilen. Jesus einfach an die Hand zu nehmen und zu sagen, die Woche, mein Leben, sie gehört dir. Sie gehört dir. Ich bin da, in deinem Dienst. Weißt, eins habe ich entdeckt. In meinem Inneren habe ich wie zwei Kübel, zwei Eimer. Im Inneren. Und ich habe gelernt, dass nicht die Umstände sind, die den Unterschied machen in meinem Leben, sondern dass ich derjenige bin, der du entscheidest, was in meinem Leben eigentlich passieren tut. Die zwei Eimer, die ich mitgenommen habe, der eine Eimer, der nennt sich Vergleichen. Und der zweite Eimer nennt sich Dankbarkeit. Wenn ich den ersten Eimer einfach immer speise, den ersten Kübel, dann werde ich immer schlecht abschneiden. Immer. Ich werde immer entweder mich über andere stellen, oder auf sie abschauen. Oder ich werde denken, ich als Fabian, ich bin wertlos. Beides entspringt von meinem Ego und es ist destruktiv. Beides. Wenn ich hingegen den zweiten Eimer fühle, Dankbarkeit, wenn ich mich für den entscheide, dann richte ich meinen Blick immer auf das Gute, auf die Quelle, wo alles Gute kommt. Dankbarkeit ist die Wertschätzung für mich, für das, was ich habe und nicht habe. Statt ständig daran zu denken, was mir eigentlich noch fehlt und wo andere schon stehen, was andere bewegt. Jean-Baptiste Maison hat gesagt, Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Ich komme zur Landung. Ich wünsch dir von ganzem Herzen ein Glaube, der dich treibt. Ein Glaube, der dich treibt, weil du weißt, wo du angedockt bist. Und weil du dich ganz bewusst dafür entschieden hast. Ich wünsch dir, dass du eine Perspektive auf dein Leben hast, so wie Gott das hat. So wie Gott dich sieht. Geh doch mal so in den Schuhen Gottes unterwegs, wie er dich sehen würde. Wie er dein Leben betrachten würde. Wie er dich als Maiskörnchen anschauen würde. Ich wünsche dir so einen Glauben. Ich wünsche dir einen Glauben, wo du merken darfst, dass wenn der Zweifel anklopft, die Unsicherheit, dass du die Türe nicht aufmachst oder sagst, herzlich willkommen, du darfst gerne durchlaufen, da hinten ist der Ausgang. Es gehört zu unserem Leben. Die Frage ist, mit welcher Haltung tue ich diesen Momente begegnen in unserem Leben. Im Wissen, dass er grösser ist und ich aus der Dankbarkeit leben tue, oder meine, ich muss selber. Ich möchte gern mit einem Text abschliessen. Aus Psalm 146, Vers 5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Seinen Gott. Amen.